Ja, wir wollen weitermachen im Philipperbrief und ich denke so und mir geht das so, wenn ich in den Philipperbrief reinschaue, dass das für mich eigentlich einer der Briefe ist, da wo man zwar Stellen sozusagen nimmt und gerne liest, aber so im Ganzen und so zum Erfassen ist es für mich einer der Briefe, der am schwierigsten für mich zumindest zu erfassen ist. Ich denke, es ist ein Brief, beim drüber nachdenken, wo ich denke, dass der Apostel Paulus geistlich zu geistlichen Geschwistern redet. Wenn er den Korinthern schreibt, dann sagt er, ich schreibe zu welchen, die menschlich wandeln. Und ich fühle mich manchmal da drin auch getroffen und zu Hause in vielen Dingen des Lebens menschlich unterwegs zu sein. Was war das für eine Gemeinde in Philippa, dass sie den fällt mir total schwer, diesen Namen auszusprechen, Epaphroditus geschickt haben, Geld zu nehmen und das dem Apostel Paulus in die Gefangenschaft zu bringen, um ihn zu versorgen. Der Apostel Paulus, der schreibt von denen, ich danke Gott für jede Erinnerung an euch. Ich muss sehr viel an meinem Leben arbeiten, dass du an jeder Erinnerung an mich dankbar sein kannst. Andersrum muss ich auch an meinem Herzen arbeiten, dass ich meinem Herrn und Heiland für jede Erinnerung an dich dankbar sein oder dankbar werde, weil ich den falschen Blick oft habe. Was für eine Beziehung hatte der Apostel Paulus hier gehabt zu den Philippern? Wenn ich daran denke, dass dieser Gefängniswärter wahrscheinlich alles angeordnet hat, dass dem Apostel Paulus diese Striemen im Gefängnis zugefügt worden ist und er bestimmt auch bestimmt hat, wie fest der Stock, wo Füße und Hände drin waren, zugezogen worden ist. Dankbar an jede Erinnerung. Und sein Herz geht bestimmt auch dran auf, wenn er daran denkt, wie dieser Gefängnisaufseher seine Wunden hinterher gewaschen hat, gereinigt hat, befreit hat, versucht hat, da wieder Heilung reinzubringen. Der Apostel Paulus schreibt davon am Anfang von dem Kapitel, dass er eine gute Zuversicht hat, dass der Jesus das gute Werk, was er in den Philippern angefangen hat, auch zu Ende führt. Hast du diese Zuversicht für mich, habe ich die für dich, dass das, was Gott angefangen hat in deinem Herzen, auch zum Ziel kommt und zu Ende geführt wird von dem, der es angefangen hat. Wo er bei anderen sagt, Briefen schreibt, dass sie wachsen sollen in der Kenntnis des Herrn Jesus, dann sagt er hier, dass sie noch überreicher werden in der Liebe und der Kenntnis und aller Einsicht. Da war schon unheimlich viel da und das soll noch reicher werden. Deshalb schreibt der Apostel Paulus. Ich merke das mehr und vielleicht fehlt uns etwas in dieser Beziehung mit unserem Herrn, euren Beziehungen miteinander, dass so ein Umgang möglich ist, dass so eine Nähe möglich ist, wie hier in diesem Brief geschrieben wird. Und diese Nähe, die ist eigentlich nur möglich in dem, was uns in dem Herrn Jesus Christus geworden ist. Ich habe das extra am Anfang so ein bisschen versucht vor uns zu stellen, weil wir kommen jetzt an eine Sache, die fällt uns vielleicht manchmal schwierig zu sagen oder zu hören, wenn was kommt, was so in eine Richtung an eine Ermahnung kommt oder in eine gewisse Richtung sozusagen gebracht werden zu wollen von außen. Unsere Natur sträubt sich dagegen. Ich kann mir vorstellen, dass die Philipper geistlich waren, dass sie das gerne angenommen hat. Und wir stehen in Philipper 1 ab Vers 27 und wir wollen 4 Verse heute betrachten. Ich möchte den Anfang lesen von Vers 27. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus. Soweit erstmal. Wandelt würdig. Nein, hier steht wandelt nur würdig. Wir haben in den Mittwochstunden mehrfach dieses Begriff, weil es im Epheserbrief auch oft vorkommt, was unseren Wandel, was unser Umgang mit unserem Leben, mit allen Bereichen unseres Lebens, das, wie wir unterwegs sind, wird hier angesprochen. Und wir haben eben von den Korinthern gehört, dass sie menschlich unterwegs sind. Die Philipper werden aufgefordert und sagt, wandelt nur, also einzig, nur in diese Richtung, nur würdig des Evangeliums, finden manche Aufforderungen, wie wir unseren Wandel zu führen haben. Die meisten führen auf den Herrn Jesus hin und auf Gott hin, dass dieser Bezug auf Gott hin ist oder auf den Herrn Jesus ist. Wie ist das mit dem würdig? Würdig ist ja etwas, was größer ist, wie ich eigentlich selber bin. Würdig ist was, wo man einer Sache entsprechen muss oder sollte, die einen anderen, so einen anderen Umgang ist oder einen anderen Umgang damit irgendwie mit dem Leben irgendwie zeigt. Wenn ich jetzt hingehen würde und mir heute einen weißen Kittel anziehe und ein Stethoskop umhänge, dann würde ich vielleicht nach außen was zeigen, was überhaupt nicht da ist. Wenn aber jemand Arzt ist, der hat in seinem Streben eigentlich das Wohl des Patienten im Sicht. Wenn ich würdig des Evangeliums wandle, des Christus, habe ich eigentlich die Art und die Weise des Herrn Jesus und dann habe ich dieses Evangelium vor Augen. Und ich merke, dass das vielleicht was in unserer Zeit ist, was uns ein ganz klein wenig oft diese Weite, was das heißt, das Evangelium, dass diese Weite, den Blick dafür zu haben, ein Stück vielleicht verloren geht. Die erste Zeit, wo ich drüber nachgedacht habe, über das Evangelium, musste ich sozusagen dran denken, das hat ja was mit einer guten Nachricht zu tun. Das hat ja was mit dem Rettungsweg Gottes für uns Menschen zu tun. Und ich hatte am Anfang so ein Bild, was ich dann wieder verworfen habe, vor Augen gehabt von der Titanic, wo Menschen fröhlich unterwegs waren. Und die Ersten, die gingen in den Wellen schon unter und manche tanzten noch und die Kapelle spielte. Andere hatten aber in der Zeit, wo die noch auf dem Schiff waren, auch schon ein rettendes Boot ergriffen und hatten schon die Rettung vor Augen. Evangelium ist eine gute Nachricht zur Rettung. Aber ich habe gedacht, es ist viel treffender, das Bild zu nehmen von der Arche. Und da muss mir bewusst sein, und wir können das kaum erfassen, dass die ganze Welt, in der Noah gelebt hat und seine Familie, dem Gericht und dem Untergang, dass das kurz bevorstand. Dass es nicht darum ging, dass irgendwie ein paar Leute von einem Schiff gerettet werden, sondern dass Menschen aus der Welt herausgerettet werden, weil die Welt verloren ist. Und das Evangelium heißt eigentlich, dass Gott in eine verlorene Welt hineinruft und sagt, lass dich retten. Und was macht mein Verlorensein aus? Der Ralf hat uns irgendwie zweimal mit hineingenommen in die Beginn der Schöpfungsgeschichte, auch Beginn des Sündenfalls. Mein Losgelöstsein von Gott fing doch damit an, dass ich mir was einflüstern lasse, dass mein Ich etwas verpasst und der Hochmut des Lebens wurde angesprochen, sage, nicht wirst du sterben, sondern du wirst sein wie Gott, du wirst erkennen, was gut und böse ist. Da wurde etwas getauscht, vielleicht selber was zu sein, selber was zu erkennen, wurde getauscht mit dem gestorben sein und herausgefallen zu sein aus der Gemeinschaft mit Gott. Keine Gemeinschaft mehr zu haben mit dem, der mich geschaffen hat. Das Evangelium heißt aber, und ich glaube, deshalb greifen wir ja manchmal zu kurz, das Evangelium heißt, ich gebe meine Selbstbestimmtheit wieder ab, um die Gemeinschaft zu Gott zurückzubekommen. Mein Eigenwille gehört jetzt wieder meinem Gott aber ich bekomme Leben von ihm. Und ich habe den Eindruck, dass wir manchmal gerne hingehen, die Erlösung oder Vergebung irgendwie so noch meinen, dazunehmen zu können in unser Leben. Aber Gott möchte unser Herz. Das Evangelium heißt, mein Leben gehört meinem Gott. Und das bedeutet Selbstverleugnung. Das bedeutet Aufgabe zu sagen und auch zu erkennen, dieses Verlorensein. Zu erkennen, in der Welt, wo ich lebe und alles, was mich umgibt, läuft in die Richtung des Verlorenseins, weil man seinem eigenen Ich hinterher läuft. Evangelium des Christus heißt, ich werde gerettet und ich habe einen, der das Sagen hat in meinem Leben, Christus. Ich habe einen, der Herr wird über mein Leben, aber der mir alles zurückgibt, wofür ich geschaffen worden bin. Und ich glaube, dieses Evangelium des Christus ist die einzige Möglichkeit, wie wir heute Morgen der ersten Stunde zusammengekommen sind, dass unser Leben wieder dem entspricht, dass wir Gott anbeten, dass wir dem die Ehre geben, der uns gemacht, geschaffen und erkauft hat. Das wäre gar nicht möglich. Wir würden sonst nur unser eigenes Ich suchen, unseren eigenen Willen. Aber dieses freigemacht zu sein vom eigenen Wollen, vom eigenen Ich, das ist das Evangelium des Christus. Weil der Jesus diesen Preis bezahlt hat mit seinem Leben. Er ist in das Gericht gegangen für mein verdrehtes und verkehrtes Abgewandtsein von Gott. Hatte einen Vers aus 2. Korinther und was sozusagen dieses etwas anders ausdrückt, dieses wandelwürdig des Evangeliums des Christus ausdrückt aus 2. Korinther 5, Vers 15 meine ich. Und für alle ist er gestorben, damit wir, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Nochmal den Vers. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Der Jesus hat uns gerettet, dass wir nicht mehr uns selber leben, weil wir mit dem Herrn Jesus gestorben sind, weil wir unser eigenen Willen wieder zurückgegeben haben in den Willen Gottes, abgegeben haben ins Grab. Wir haben das im Epheserbrief betrachtet, Mittwoch für Mittwoch, was es heißt abzulegen dieses alte Ich, dieses alte Kleid, diese Eitelkeit des Selbstbestimmtseins. Jetzt werden wir aufgefordert, würdig des Evangeliums des Christus. Und ich lese weiter, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und in einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Ist auch etwas, glaube ich, was herauskommt, dieser Zwischensatz, der da eingefügt ist, dass ich, sei es, dass ich komme, er wusste nicht, ob er da rauskommt aus der Gefangenschaft oder nochmal die Philippa sieht oder und euch sehe oder abwesend bin und von euch höre, das drückt etwas aus von dieser Beziehung, die der Apostel Paulus, denke ich, zu den Philippern hatte und dass das in einer Verbindung stand, auch ihr Leben, dass sie sowohl dem Herrn Jesus, aber auch wie dem Apostel Paulus irgendwie mit ihrem Herzen, mit dem, was sie tun und lassen, zugewandt sein wollten. Wenn ich an die Lydia denke, und es war ja die erste Gemeinde in Europa, die zum Glauben kam, als sie zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen ist, dann hat die, ich sage das mal mit meinen Worten, den Apostel Paulus festgehalten, hat gesagt, wenn du mir Zeugnis gibst, dass ich jetzt dazugehöre, dass ich auch gläubig geworden bin, dann lasse ich dich nicht, du musst in meinem Haus einkehren, bei mir essen. Ich möchte dann auch Tischgemeinschaft mit dir haben. Wenn wir jetzt sozusagen beide auch Kinder Gottes sind, dann dann musst du jetzt zu mir kommen. Ich sage das so mit meinen Worten, lest in Apostelgeschichte 16 durch, wie es da steht. Da ist eine Verbundenheit da. Und ich denke, diese Verbundenheit, an die erinnert er und sagt, sei es jetzt, ob ich komme oder abwesend bin, dass ihr doch feststeht, in einem Geist und in einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Es wird sozusagen von dem Apostel Paulus gewünscht und er sagt, steht doch in einem Geist und einer Seele so zusammen wie eins. Ich weiß nicht, ich kann das auch nicht bis zum Ende erfassen. In der Bibel steht auch irgendwie, dass Gottes Wort in der Lage ist, zwischen Geist und Seele zu trennen. Geist heißt so Hauch, Wind, das hat was mit Kraft und Leben zu tun. Und die Seele ist, denke ich, mehr dieser Sitz, ein Teil des Menschen, wo diese Kraft und mein Denken, mein Wollen, mein Wünschen, meine Bestimmtsein, das, wo ich mich nach ausrichte, drinnen setzt. Also die Kraft, und ich denke, es wird die Kraft, die aus Gott ist, aus seinem Geist kommt, angesprochen. Und es wird eine Seele angesprochen, ein Mensch, der Gott gehört. Und wenn ich frei bin vom eigenen Ich, wenn Gott mich da losgelöst hat, muss es mir doch eigentlich leicht fallen, zusammenzustehen mit Geschwistern, mit Menschen, die auch der Jesus erlöst hat. Dann dürfte es mir doch gar nicht so schwer fallen. Ich denke, das Erste, was mir schwer fällt, dass ich zurückfalle in mein eigenes Wollen, in mein eigenes Ich. Und ich glaube, dass der Apostel Paulus das hier anspricht und im nächsten Kapitel auch nochmal fortführt und ausführt und dass er eigentlich auch von dem Gedanken nicht ganz loslässt. Ist etwas, glaube ich, dass das zwei Geschwister in der Gemeinde mit Sicherheit ein ganz kleines Stück berührt hat. Da waren nämlich zwei Frauen in der Gemeinde und wir finden das im Kapitel 4, die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Da ist so ein ganz klein bisschen davon aus dem Ruder gelaufen. Da ist sozusagen was dazwischen gekommen, in dem wirklich so in einem Geist und einer Seele zusammenzustehen. Und ich glaube, das ist sozusagen schon ein leichtes Hingeführtsein und zu merken, Mensch, ist da etwas, was dem Evangelium und des Würdig des Evangeliums zu wandeln entgegenspricht. Und weißt du, ich bin eigentlich dabei hängen geblieben. Die einzige Möglichkeit, würdig des Evangeliums zu wandeln, ist jeden Tag, jeden Moment, immer wieder neu, wenn ich daran erinnert habe, mich zu demütigen, mich unter Gott zu stellen und auch unter meinen Nächsten zu stellen. Weil der Jesus diesen Weg der Demütigung gegangen ist, weil der Jesus sich, wie wir es auch im nächsten Kapitel lesen, auf eine Art und Weise gedemütigt hat und hinabgeneigt hat, um Menschen zu retten. Wenn ich dem Evangelium würdig wandeln möchte, muss mein Lebensweg sein, immer wieder den Mut zu haben, mich zu demütigen, mich zu beugen und mein Herz zu neigen unter der Autorität Gottes, unter dem, dass aus meinem Leben und meinem Wesen nichts Gutes kommt. Später wird uns das auch irgendwie gezeigt, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Wandelt würdig des Evangeliums des Christus. Haben wir eine Beziehung, vielleicht zu ein oder zwei Geschwistern der Gemeinde, die so zu uns reden könnte, die uns das vielleicht so sagen könnte, Mensch, guck doch mal, wenn wir uns das nächste Mal treffen oder sehen, lass doch dein Herz in diese Richtung ausgerichtet sein. Es gibt von den Stellen, die ich mir so, was den Wandel angeht, durchgelesen habe, noch eine, die mich auch sehr bewegt hat aus dem ersten Petrusbrief. Da wird uns was auch von von dem Wandel gesagt. Da steht, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Und eine Sache, die ich denke da reintrifft und auch das Evangelium meint, ist mir bewusst, dass ich Fremder hier jetzt in der Erde bin, dass ich nicht Teil dieser Erde bin, sondern wenn der Jesus mich erkauft hat, wenn ich mit dem Herrn Jesus gestorben bin, bin ich Teil Gottes, bin ich Teil des Herrn, bin ich Teil der Kinder Gottes, gehöre ich zum Himmel hin. Ich bin Fremder hier auf der Erde. Ist mir das in meinem Alltag so bewusst, dass ich Fremder bin, dass ich nicht mehr zu diesem Zeitlauf dieser Welt gehöre und dass ich deshalb mein Leben und meinen Wandel in der Furcht des Herrn Jesus leben soll. Und weißt du, das soll nicht die Furcht sein, Angst zu haben, wieder verloren zu gehen, sondern die Angst zu haben oder die Furcht zu haben, durch mein Verhalten die Nähe und die Gemeinschaft und all das, was aus dieser Nähe zum Herrn Jesus heraus sozusagen ist, dass ich davon Abstand nehme. Furcht davon, dem Herrn Jesus sozusagen traurig zu machen. Furcht darum zu haben, dass die Beziehung zu meinem Herrn gestört ist und dass mein Leben und die Zeit, die ich verbringe, eigentlich sinnlos ist und für ewig verloren geht. Ich bin, wenn ich auf mein Leben gucke, nicht erfreut über viele, viele Jahre, die ich verlebt habe. Vieles ist umsonst gewesen. Vieles wird nicht wiedergefunden in der Ewigkeit. Und mein erstes Bestreben soll es sein, nicht irgendwas zu tun, nicht irgendwas vorzubereiten, sondern die Gemeinschaft, diese Nähe zu dem Herrn Jesus zu suchen, da die Furcht dran zu haben, ich möchte nicht dir gefallen, das ist mir egal, was du über mich denkst, ich möchte meinem Herrn gefallen. Darin soll auch meine Würde sein, meinem Herrn zu gefallen, weil er sich so erniedrigt hat. Wandelt würdig des Evangeliums des Christus. Dass ihr zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Wenn in diesem Geist etwas von dieser Stärke und der Kraft Gottes verborgen liegt, die Gott seinen Kindern gibt, und wenn was davon drin verborgen liegt, darin auch zusammenzustehen, wirklich die Kraft zu haben. Ich bin nicht fertig darüber geworden, nachzudenken, was dieser Kampf ausmacht. Aber ich glaube, dass es auf der einen Seite auf jeden Fall darum geht, das zu verteidigen, was der Herr uns gegeben hat. Dass wir da nichts drankommen lassen an das Evangelium, an unserer Errettung, an dem zum Reich Gottes gehören zu dürfen, an dem hier Fremder sein zu dürfen, an eine Hoffnung zu haben, die in die Herrlichkeit reicht. An jeder Stelle möchte der Teufel dran locken, möchte, dass wir irdisch gesinnt sind, auf die Dinge gucken, die uns hier auf der Erde auszufüllen. Aber es geht, glaube ich, in dem Kampf auf der anderen Seite auch darum, das, was wir in dem Herrn Jesus haben, nach außen zu tragen und nach außen sichtbar werden zu lassen. Und mein Wunsch ist es und meine Not und mein Gebet ist es, dass wir näher darin zusammenrücken, dass das auch unser Anliegen ist, uns zu demütigen, näher auf den Nächsten zuzugehen, nicht um unserer selbst willen, sondern um der Würde des Evangeliums willen, um unseres Herrn Jesus Christus willen und diese Zeit, die wir haben, auszukaufen, Licht zu sein nach draußen und dass sein Heil an uns gesehen wird. Zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Ich bin schon mal festgehalten worden an eine Stelle und ich würde die gerne diesmal hier lesen. Was macht Glauben aus? Glauben macht aus, dass ich wirklich mein Leben auf den Unsichtbaren setze, nicht auf das, was vor Augen ist. Und ich falle in meinem Leben oft aus dem Glauben raus, weil mir scheinbar Dinge vor die Füße fallen, die so offensichtlich sind, so nützlich, so dienlich sind. Aber ich hänge dann nicht mehr an dem Unsichtbaren. Kennst du das in deinem Leben auch? Man sieht Dinge und man sieht das, ach, das hat Gott bestimmt so geführt. Aber es füllt einen hinterher dann nicht aus. Es bringt einen irgendwie trotzdem dann nicht weiter. Ich kenne ganz, ganz viele Begebenheiten in meinem Leben so. Und ich dachte an eine Begebenheit und es war mir damals bewusst gewesen, als wir den Text zusammen angeguckt hatten, dass es nicht dran war, darüber zu reden, aus 4. Mose 10. Da ging es um das Glaubensleben, den Herrn Jesus hinterher in der Wüste. Und dann lesen wir eine Begebenheit da drin. Dritte Mose gelandet, da finde ich es natürlich nicht. Da finden wir eine Begebenheit darin, wo Gott irgendwie die Führung zeigt, wo er sagt, es geht jetzt los, wir brechen auf, ich ziehe mit der Bundeslade vor euch her. Alles war eigentlich geordnet, es konnte losgehen im Glauben, dem Herrn Jesus hinterher zu gehen. Und dann lesen wir Vers 29, 4. Mose 10. Und Mose sagte zu Hohab, dem Sohn Reguels, dem Midianitas, des Schwiegervaters Moses, wir brechen auf zu dem Ort, von dem der Herr gesagt hat, ich will ihn euch geben. Kommt mit uns, dann werden wir dir Gutes tun, denn der Herr hat Gutes über Israel geredet. Doch er sagte zu ihm, ich will nicht mitkommen, sondern in mein Land und zu meiner Verwandtschaft will ich gehen. Er aber sagte, verlass uns doch nicht, denn du weißt doch, wo wir in der Wüste lagern können. Und du sollst unser Auge sein. Und es soll geschehen, wenn du mit uns kommst und jenes Gute geschieht, was der Herr an uns tun will, dann werden wir dir auch Gutes tun. Ich finde einen Abschnitt, der hier niedergeschrieben wird, mitten in der geistlichen Führung Gottes. Ich habe jetzt nicht gefunden, dass dieser Vers irgendwo ausgelegt oder kommentiert wird. Und deshalb möchte ich ihn auch nicht auslegen und kommentieren. Aber ich möchte ihn so reinsetzen, Gott hat alles gegeben, ihm zu folgen, im Glauben zu leben. Aber man schaut auf den Unsichtbaren und hier wird was Sichtbares ergriffen. Ich fühle mich darin ertappt in meinem Leben. Vielleicht fühlst du dich auch ertappt, dass das dem Glauben, an den wir glauben, entgegensteht, dem Glauben des Evangeliums. Wir glauben daran, dass der Jesus uns erkauft hat aus dieser Welt und dass der Jesus uns zum Ziel bringt. Und wir finden das im zweiten Kapitel auch weiter, dass Gott da schreibt, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Gott möchte alles ausführen. Gott möchte es Wollen vollbringen in unserem Leben und auch das Wirken. Und ich greife oft auf Krücken, die mir so scheinbar offensichtlich vor Augen liegen, zurück. Lass uns das und hilf du mir neu, das auch zu lernen, im Glauben meinen Lebensweg zu gehen. Im Vertrauen nicht auf das, was man sieht, sondern im Vertrauen auf den Unsichtbaren. Das kann unser Herz neu zur Ruhe bringen. Weil das andere, dieses dem Sichtbaren hinterher zu sein, bringt unser Herz in Unruhe. Und das kostet. Das kostet Kraft und das kostet Zeit und Jahre oft meines Lebens. Lesen wir weiter. Vers 28, und euch ist nichts von dem und euch in nichts von dem Widersacher erschrecken lasst, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils. und das von Gott her. Denn euch ist im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Wir brauchen dieses Zusammengestelltsein, wir brauchen diese Festigkeit des einen Geistes und in einer Seele zusammenzustehen, damit wir uns nicht erschrecken lassen. Und beim drüber nachdenken ist mir das so aufgegangen. Erschrecken, was ist Erschrecken? Das löst irgendwas in meinem Herzen auf, was aber irgendwie keine Kraft hat. Erschrecken ist was, wo wir plötzlich in unserem Gedanken, in unseren Gefühlen eine Angst verspüren. Und wir sollen uns von dem Widersacher nicht erschrecken lassen, weil der Widersacher von einem Stärkeren überwunden worden ist, vom Herrn Jesus. Wir haben es mit einem besiegten Widersacher zu tun. Und wir sollen uns nicht von dem Widersacher erschrecken lassen in unserem Leben, in unserem Unterwegssein, in unserem Wandeln, weil das, sich nicht erschrecken zu lassen, ist ein Beweis eures Heils und das von Gott her. Ist das so fest, mein Bewusstsein meines Heils, was ich in meinem Jesus habe? Im Epheserbrief haben wir das so ein Stück betrachtet, irgendwie so dieses, und der Apostel Paulus, der hat es auch selber hier im Philipperbrief geschrieben, sagt, Leben ist für mich Christus, Sterben Gewinn. Was kann irgendwie an mich reinkommen? Wenn ich hier lebe und Gott mir Zeit gibt, ist das für ihn wirken zu dürfen. Und wenn ich sterbe, dann ist das Gewinn, weil ich dann bei meinem Heiland bin. Was soll mich erschrecken? Was soll mir da bange machen? Ich denke, die Not, die wir oder die ich manchmal habe, ist, dass mein Leben nicht Christus ist. Und dann ist das Erschrecktwerden, dass wenn das angerührt wird, dass das, was ich lebe, Verlust ist und nicht Gewinn ist. Wie sieht das aus? Und ich denke, das ist ein Punkt, wo es gilt, mal einen kleinen Moment innezuhalten, denn euch ist im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern für ihn zu leiden. Wir würden im ganz normalen ersten Nachdenken gar nicht das als ein Geschenk betrachten können. Aber hier steht das so. Denn euch ist im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern für ihn zu leiden. Es ist dir und mir geschenkt worden, meinen Blick im Glauben auf das Unsichtbare zu setzen. Ich musste neu darüber nachdenken, was heißt Leiden? Leiden hat was damit zu tun, dass mir etwas entzogen wird, was ich dann vielleicht auch ein Stück vermisse, was Entbehrung mit sich bringt, was mir von außen entzogen, was ich nicht so bewusst wähle. Aber ist das nicht eine Selbstverständlichkeit? Wenn der Jesus mich herausgerettet hat aus einer verdrehten Geschlecht, aus einer Welt, zu der ich einst gehörte, mit einem bösen und finsteren Herzen, da rausgerettet hat und ich zu seiner Welt gehöre, ist es nicht selbstverständlich, dass die Welt, in der ich mich bewege, dass die mir einiges entzieht, weil die sagt, du gehörst nicht mehr zu mir. Dass die es mir nicht unbedingt leicht macht, irgendwie mein Leben zu führen. Dass da vielleicht Spott oder Hohn kommt. Aber ist das nicht was ein Zeichen dafür ist, dass ich zu dem Herrn Jesus gehöre? Ich kann mich an eine Situation erinnern, da ist das mir mal so ziemlich gewaltig so gegangen. Ich hatte damals von der Zeltmission in VW-Bus gekauft, alten T2, stand groß drauf, Jesus leben oder Jesus finden oder das Jesus finden, das Leben finden. Stand natürlich dann oft bei unserem Posthof. Dann waren wir einmal so mit 16, 17 Leuten ganz eng gequetscht im Aufzug. Und als die Tür zuging, dann hat ein Kollege das genutzt, mal so richtig über mich herzuziehen. Es ist so was Schönes, dann die Gegenwart Gottes zu verspüren. Dann zu verspüren, nichts erwidern zu müssen. Zu verspüren, auf der Seite Gottes zu sein. Und das Leiden war eigentlich ein Geschenk. Was war ein Geschenk der Gegenwart Gottes in dieser Situation? Ist uns das bewusst, wenn Dinge auf uns zukommen, wenn Entbehrung da ist von Dingen, die, wo wir jetzt noch leben in der Welt, ist uns das bewusst, dass wir zu einer anderen Welt gehören, dass wir zu der Himmelswelt gehören, dass wir wirklich hier Fremde sind? Wenn wir hier zu Hause sind, bin ich fast überzeugt davon, dann werden wir nur das leiden, was auch die normalen Menschen hier auf der Erde leiden. Wenn unser Zuhause beim Herrn Jesus ist, dann ist ein Leid und ein Geschenk des Leides da, was eigentlich diese Nähe zum Herrn Jesus zum Ausdruck bringt, was diese Gemeinschaft zum Herrn Jesus zum Ausdruck bringt. Kaum jemand besser konnte das besser wissen wie Herrn Philippi, der Kerkermeister, der davon überführt und überwältigt worden ist. Er fügt Leid und Entbehrung mit dem Apostel Paulus zu. Und er sieht an ihm die Liebe und die Gnade und das Wesen Gottes, dass er singen kann im Kerker, dass er nicht geht, obwohl die Fesseln gelöst sind und die Türen offen stehen. Und dass er besorgt ist um das Heil des Kerkermeisters, der sich gerade ins Schwert stürzen muss oder wollte. Ist das an meinem Leben sichtbar? Leider oft viel zu wenig. Auf der Seite des Herrn Jesus zu stehen, nicht teilzuhaben an den Dingen dieser Welt, an den Dingen, die der Herr Jesus nicht meint oder die ihn nicht meinen. Es freudig mit in Anspruch zu nehmen, in diesen Punkten für ihn zu leiden, nicht mehr teilhaben zu können an Dingen, die vielleicht unter unserer alte Natur noch zieht und zehrt. Da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Am Anfang des Kapitels haben wir gelesen, der Apostel, dass die Philipper Anteil hatten an diesem Kampf, an dem der Apostel Paulus steht, dass sie mit ihrem Herzen und ihrem Leben da irgendwie sich an die Seite des Apostels gestellt haben. Aber doch in Philippi standen sie selber auch in diesem Kampf. In einer Welt, die Gott nicht kennt. Und wir neu lernen und uns an die Hand nehmen, irgendwie da drin Licht zu sein, zusammenzustehen für die Sache des Herrn. Und ich glaube, und eins ist für mich irgendwie in der Betrachtung und den Überlegungen irgendwie am wichtigsten geworden, es geht nur in der Demütigung. Es geht nur, wenn ich mich immer wieder beuge, unter Gottes Wort, unter meinen Nächsten, dass ich diesen Weg gehe, wie wir im zweiten Kapitel den von dem Herrn Jesus finden. Und da wird uns ja auch, werden wir aufgefordert, diese Gesinnung in uns selber zu haben, die in dem Herrn Jesus ist. Wandelt würdig des Evangeliums. Vielleicht machen wir uns zu Hause nochmal Gedanken, was das Evangelium ist. Wo vielleicht bei mir Lücken sind, das so ergriffen zu haben. Wo das so eine Sache ist, die vielleicht abgehakt ist. Mich ergreift das nichts mehr wie das Evangelium. Nichts mehr, wie der Jesus sich herabgelassen hat, mich da rauszuholen, wo ich gar keine Chance hätte und wo ich selber, wenn ich drüber nachdenke, eigentlich nie raus wollte. Und der Jesus ist durchgedrungen durch Liebe, durch Erniedrigung, durch Erbarmen, durch herzliches Erbarmen, ist durchgedrungen zu meinem Herzen. Ich möchte es neu lernen, diesem Herrn Jesus treu zu sein und dieser Liebe und diesem Herrn auch würdig zu sein.